Deutschlandfunk. Tag für Tag. Der Mann, den Sie gleich hören werden, liebt Brettspiele. Außerdem ist er Historiker und Theologe. Und das zusammen sind die Zutaten für seine Doktorarbeit. Die schreibt er nämlich über religiöse Motive in zeitgenössischen Brettspielen, über Mönchsfigürchen, Klosterbauten und mörderische Spielregeln in der Abtei zum Beispiel. Johanna Risse hat den Spielehistoriker getroffen.
Klar, Kirche, vor allem Institution Kirche, verliert immer mehr an Bedeutung, also immer weniger Leute gehen in Gemeinden, nehmen am Gemeindeleben teil. Auf der anderen Seite verschwindet aber so etwas wie Religiosität oder auch kultureller Einfluss von Kirche nicht einfach, sondern verlagert sich. Und wir finden halt gerade in populärkulturellen Versatzstücken viele Motive, die immer wieder auftauchen. Also sei es zum Beispiel der biertrinkende Mönch oder eben auch die Nonne, die jetzt interessanterweise in engen Lederanzügen gegen das Böse kämpft. Und zu fragen, warum werden ausgerechnet diese Motive genutzt? Was macht das eigentlich mit den Menschen? Das soll meine Arbeit im Endeffekt versuchen zu untersuchen.
Es ist ein außergewöhnlich spielerisches Forschungsprojekt, das sich Kirchenhistoriker Lukas Boch von der Uni Münster ausgesucht hat. Eine stark ausgeprägte Affinität zu Brettspielen kann der junge Forscher dabei nicht abstreiten. Doch für die Wahl des Forschungsprojektes waren andere Kriterien ausschlaggebend, etwa, dass nirgendwo so viele Brettspiele gespielt werden wie hierzulande, sagt Lukas Boch. Und eine Vielzahl unserer Brettspiele dreht sich um historische Themen. Vor allem das Mittelalter ist ein beliebtes Setting, also Thema für Brettspiele. Sie seien daher ein ernstzunehmendes Medium für die historische Forschung.
Das hat eigentlich damit zu tun, dass es seit den 80er Jahren in den historischen Wissenschaften sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Geschichte oder Vorstellung von der Vergangenheit, wie wir sie heutzutage in der Gesellschaft wahrnehmen, eben nicht maßgeblich nur von den universitären Einrichtungen beeinflusst werden, sondern vielmehr auch im Alltag ständig präsent ist. Und es ist eben der Umstand, dass man von der Theorie der Geschichtskultur davon ausgeht, dass diese Darstellung und Präsentation von Geschichte, die wir in diesen kulturellen, populärkulturellen Medien finden, einen Einfluss auf die Vorstellung von der Vergangenheit haben. Und deswegen ist es eben wichtig, sich genau diesen Medien zu widmen. Und eins der wenigen Medien, die bisher eben noch nicht unter diesem Aspekt untersucht wurden, ist eben das moderne Brettspiel.
Board Game Historian, Brettspielehistoriker heißt das interdisziplinäre Projekt und die Webseite, die genau das ändern möchte. Kirchenhistoriker Lukas Boch hat sie mitbegründet. Sein Forschungsprojekt ist jedoch kein leichtes Unterfangen, denn anders als bei reinen Text- oder Bildquellen gibt es bisher keine klare Methodik der Analyse. Ein Spiel besteht schließlich aus einem Geschehen und Aktion. Es wird gebaut, bewegt, gehandelt, gekämpft und kommuniziert. Das Spannende für Kirchenhistoriker Lukas Boch ist, wie Kirchen- und Klosterbezüge strategisch in Spielen eingesetzt werden und so unterschwellig unser Geschichtsbild formen.
Ganz wichtig ist hier einerseits eine ästhetische Ebene. Wir haben im Material verschiedene Abbildungen. Wir haben Figuren, die bestimmt geformt sind. Das heißt, wir haben auch etwas Haptisches da drin. Auf der anderen Seite haben wir dann eben auch das Regelwerk. Das ist eben ganz wichtig. Also die Frage, was tut beispielsweise eine Mönchsfigur im Spiel? Das vermittelt natürlich ein bestimmtes Geschichtsbild. Das heißt, wenn diese Figur mir Vorteile bringt, dann wird ein eher positives Bild von Geschichte vermittelt, beziehungsweise von Kirchengeschichte. Das heißt, baue ich ein Kloster in die Siedler von Catan, erhalte ich zusätzliche Karten. Also wir haben hier einen Wissensbezug. Oder wenn ich Klöster baue oder Kirchen, erhalte ich Kulturpunkte.
Klöster und Kirchen als florierende Wirtschafts- und Wissensstandorte, dickbäuchige Mönche, hagere Kardinäle. Das sind Motive und Stereotype, die in sogenannten Entwicklungs- und Aufbauspielen häufig vorkommen. Aber auch mittelalterliche Frömmigkeit wird dargestellt. In dem Strategiespiel Orléans etwa können Spieler sich dafür entscheiden, eine Mönchsfigur in eine Sakristei zu setzen und werden so vor den nächsten negativen Ereignissen geschützt. Detailliert auf das Kloster Leben geht das kriminalistische Deduktionsspiel Das Geheimnis der Abtei ein. In einer französischen Abtei wird ein Mönch ermordet und es gilt herauszufinden, wer in der Abtei der Täter ist. Jede Runde wird mit einer Glocke eingeleitet und bildet eine Gebetszeit des Klosterlebens ab. Mit dem Mordfall und den geheimnisvollen Schriften knüpft das Spiel an einen berühmten Roman an, Der Name der Rose.
Und das Spannende für meine Forschung ist, dass wenn man sich als Historiker mit der modernen Darstellung von Vergangenheit beschäftigt, dass einem immer klar sein muss, es geht eben nicht nur um historische Quellen, sondern es geht eben auch um den Rekurs auf die bereits vorhandene Populärkultur. Das heißt, SpieleentwicklerInnen versuchen ja an die Vorstellung der potenziellen Käuferin anzuschließen, damit diese ein authentisches Gefühl im Endeffekt von ihrem Spiel erfahren können. Und das heißt, sie versuchen auch bereits vorhandene Rezeptionen aufzugreifen, wie eben der Name der Rose oder ein anderes gutes Beispiel sind auch die Ritter der Kokosnuss. Die finden wir auch immer mal wieder in analogen Spielen.
Aber auch kirchenhistorische Ereignisse dienen Spieleentwicklern als Inspiration. So dreht sich das Kooperationsspiel Nicea um das Konzil von Nicea, das im Jahr 325 vom römischen Kaiser Konstantin I. einberufen wurde. Ähnlich wie beim echten Konzil sollen die Spielerinnen und Spieler versuchen, ihre theologischen Positionen durchzusetzen, damit diese als orthodox gelten. Auch in dem Strategiespiel Pilgrim geht es um angewandte Theologie. Als Abt oder Äbtissin sollen die Spieler eine abgelegene Abtei wieder aufbauen, indem sie besonders fromm sind und den Armen großzügig spenden. Die auffallend positive Darstellung von Kirche und Klöstern in Brettspielen ist auch für Kirchenhistoriker Lukas Boch ein überraschender Befund.
Wenn wir in den Bereich anderer populärkultureller Medien schauen, wie digitale Spiele, aber auch Filme, da begegnen uns wirklich häufig die Kirche als eine ja düstere, auch verruchte Institution im Endeffekt, die eigentlich alles tut, um den Fortschritt zu verhindern, um ihre Machtposition zu festigen. Und das ist etwas, was in Brettspielen erstaunlicherweise sehr wenig vorkommt. Hier finden wir wirklich Kirche, Personen der Kirche eigentlich positiv konnotiert. Also wirklich, die tragen dazu bei, dass Kultur herbeigeführt wird. Oder wenn sie ein Kloster bauen, erhalten sie auf einmal die Punkte, die die Bevölkerung glücklich macht. Und das ist schon etwas, was mich ja verwundert hat.
Ebenfalls verwundernd, Motive etwa aus dem Hinduismus, Buddhismus, Islam oder Judentum gibt es in Brettspielen kaum. Eine Ausnahme bildet das Spiel Golem, das auf die jüdische Legende einer menschenähnlichen Kreatur anspielt, erschaffen von Rabbi Löw aus Lehm, um sein Volk zu schützen. Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Rabbinern in einer 3D-Synagoge, um den Golem unter Kontrolle zu halten. Dass es nur wenige Spiele mit Bezügen zu nichtchristlichen Religionen gibt, ist auch auf die Präferenzen der Spieleentwickler zurückzuführen. Spieleautor Uwe Rosenberger etwa findet, dass sich christliche Bauten ganz besonders als Setting eignen.
Generell ist das ja so, dass es schon viele Klosterspiele gegeben hat und es auch bestimmt auch noch viele geben wird. Der eine Punkt ist, Kloster müssen ja gebaut werden, riesige Bauwerke, ganze Dörfer arbeiten zusammen, um so ein Bauwerk zu erstellen. Dann die Spieler schaffen sich gemeinsam die Baustoffe ran, bauen das gemeinsam. Ich baue den Altarraum, du baust das und dafür kriegt man dann Punkte. Das ist etwas, was immer wieder nahe liegt als Setting und dann hat man das halt besonders schön, weil ein besonders schönes Gebäude entsteht. Man könnte auch eine Kathedrale nehmen. Das ist der eine Grund, der für ein Kloster spricht. Das andere für mich sind die Räumlichkeiten selbst, die einfach grandios sind.
Diese Räumlichkeiten eines Klosters hat Uwe Rosenberger ausführlich in dem Strategiespiel Ora et Labora abgebildet. Wer es spielt, stellt als Mönch im Skriptorium, also der Schreibstube, Bücher her oder Tankkraft im Dormitorium, sprich dem Schlafsaal. Das Besondere an dem Spiel, es gibt auch eine Fälscherwerkstatt, in der die Spielerinnen und Spieler Wunder produzieren können, nämlich mittels einer gefälschten Reliquie. Für Kirchenhistoriker Lukas Boch zeigt dieser Wundermechanismus, wie Kirchengeschichte produktiv mit dem Regelwerk eines Spiels verknüpft werden kann.
Denn Reliquien als Überbleibsel von Heiligen, die waren im Mittelalter sehr wertvoll, wenn man sich davon versprochen hat, dass man quasi, weil der Heilige bereits bei Gott war, man eben besondere Segen, einen besonderen Segen davon erhalten konnte. Und damit wurde auch viel Schindluder getrieben, das heißt, es wurde viel gefälscht. Wie sollte man nachweisen, dass es wirklich die Reliquie eines Heiligen ist? Deswegen ist diese Fälscherwerkstatt nicht ein sehr schönes Beispiel, wie man anhand eines Spiels, eines Spielmaterials, ja, kirchenhistorische Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln vertiefen kann.
Mit Brettspielen über kirchenhistorische Fragestellungen in den Dialog zu kommen, das ist ein wichtiges Ziel von Forscher Lukas Boch. Deswegen kuratiert er derzeit auch eine Ausstellung dazu, zusammen mit dem Institut für historische Theologie und ihre Didaktik der Uni Münster sowie dem Museum Abtei Liesborn. Mönch, ärgere dich nicht, kämpferische Nonnen, trinkfeste Brüder und geheimnisvolle Klöster im Spiel, heißt diese Ausstellung.
Also ich glaube, das kann man eben nicht bestreiten. Die christliche Religion und auch die kulturellen Zusammenhänge, die nimmt einhergehend einfach einen massiven Einfluss auf die Kultur, wie sie heutzutage auch noch in Deutschland existiert, ja, genommen hat. Und den Leuten einfach zu zeigen, dass diese Einflüsse immer noch vorhanden sind und dass man die Welt, wie sie heutzutage ist, eigentlich auch verstehen kann, indem man sich besser mit der Kirchengeschichte auskennt, das wäre so ein bisschen das Ziel, dass ich auch mit dieser Arbeit versuche, ja, zu erreichen. Es geht eben nicht dabei darum, die Leute zu missionieren, sondern einfach nur zu zeigen, worauf eigentlich die Kirche allgemein und auch Gläubige eigentlich Einfluss genommen haben.
Der Einfluss von Kirche und Religion auf die Brettspielkultur. Johanna Risse war das über ein Forschungsprojekt in Münster.